Herzlich willkommen zum Convoco Podcast. Mein Name ist Corinne Flick. Ich freue mich, heute mit Dr. Anna-Maria Karl zu sprechen. Anna-Maria Karl ist Director Executive Search bei Kienbaum, einer der führenden deutschen Personalberatungen. Davor war Anna-Maria Karl bei Daimler unter anderem für Global Talent Sourcing verantwortlich. Ich beginne gleich mit der ersten Frage. Du bist bei einer der führenden Personalberatungen tätig. Was musste eine Führungskraft im Jahr 2015 mitbringen? Und was muss sie heute 2023 mitbringen?
Das, Corinne, ist eine ganz treffende und hervorragende Frage. Gleichzeitig auch eine vielfältige und schwierige Frage. Denn zum einen muss man mal sagen, du hast den Zeitraum 2015 und heute beleuchtet. Eigentlich ja eine sehr, sehr kurze Zeitspanne. Und gleichzeitig hat sich die Anforderung daran, was Führung bedeutet, in diesen 8 Jahren massiv verändert. Also ich würde mal sagen, in 2015 herrschte noch vor das Thema fachliche Expertise, das Thema Hierarchie, das Thema klassische präsenzorientierte Arbeitsweise. Das kann man schon sehr, sehr gut abschichten und in, ich möchte mal sagen, tradiert, ich will nicht sagen alt, sondern tradiert und neu und New Work Style kontrastieren. Sicherlich hat das Thema Corona und die Corona-Krise diesen Wandel sehr, sehr stark befördert. Wenn man mal sagen kann, diese präsenzorientierte bisherige Führung hat sich sehr stark verändert in eine heute eher resultatorientierte Führung, in eine hybride Arbeitswelt, in der dynamische Entscheidungsprozesse natürlich abverlangt werden. Man muss viel, viel höhere Geschwindigkeit an den Tag legen, einfach auch durch die digitale, möchte ich mal sagen, Veränderung. Klammer auf, wir haben ja teilweise heute auch im digitalen Bereich 4, 5, 6 Kanäle, auf denen wir kommunizieren und wo alle sofort erwarten, dass man antwortet. Es gibt eine andere Lern- und Fehlerkultur, während früher auch noch 2015 das Thema Perfektionismus vorherrschte, ja, und auch Sanktionen hat man dann angefangen zu sagen, nein, wir reden über Fehler, wir machen 360-Grad-Feedback und wir arbeiten in einer ganz neuen Art agil und vernetzt.
Wieso glaubst du, dass es sich gerade seit 2015 jetzt doch so extrem und schnell verändert hat?
Also ich will diese Daten nicht zu stark in den Mittelgrund stellen. Aber ich glaube, es war, wenn man so zurückblickt, geschichtlich schon eine Zäsur, die damals stattgefunden hat in der gesellschaftlichen Wahrnehmung. Zum einen natürlich Migration, also die ganzen Themen Brexit, politisch jetzt gesehen, in USA Trump und natürlich Corona, haben einen Impact gehabt, der davor nicht in der Gesellschaft wahrnehmbar und spürbar war. Plus Klimawandel. Also alles wieder zu subsumieren unter dem Stichwort massive Veränderungen, massiver Vertrauensverlust, ja, ein Shift in der Gesellschaft, der das nach sich gezogen hat. Aber ich glaube nochmal, welche Anforderungen an Führungskräfte, weil darüber, das ist ja unser Thema, welche Future Skills brauchen wir und was sind Leadership Skills in dieser Veränderung, hat sich einfach, muss ich sagen, eine starke gesellschaftliche Veränderung manifestiert. Nimm die digitale Kompetenz, die sich einfach, glaube ich, unglaublich stark durch die Geschwindigkeit, in der die Dinge entstehen, sich herausgestellt hat. Nimm diese Anforderung an Krisenmanagement. Leute mussten plötzlich von heute auf morgen entscheiden. Das war in den, sag ich mal, Postzeiten jenseits des 2015er Datums nicht in dem hohen Maße notwendig. Auch das Thema Veränderungsbereitschaft, natürlich getriggert durch diese äußeren Umstände, hat sich manifestiert auch in den Unternehmen, ja. Und deswegen reden wir ja sehr stark von diesen neuen Skills. Also man kann sie wirklich sehr knapp zusammenfassen. Es ist ja ein riesiges Thema, aber mal ganz knapp auf den Punkt gebracht, auch durch viele Studien so belegt: Problemlösungsfähigkeit, Kreativität, auch ein anderes unternehmerisches Denken, Anpassungsfähigkeit in dem Sinne von Veränderungsbereitschaft und Lernoffenheit und natürlich, und ich glaube, das trifft es mit am meisten, Durchhaltevermögen, die Resilienz, die Belastbarkeit, auch diese berühmte Ambiguitätstoleranz wurden schon sehr, sehr stark in diesem Zeitraum, den du erwähnt hast, strapaziert.
Führungskräfte übernehmen heute verstärkt die Rolle des sozialen Architekten. Wie wichtig ist emotionale Intelligenz?
Also emotionale Intelligenz, sprich Empowerment, Soft Skills, die Führung in Unternehmen, die teilweise ja heute über 4 Generationen unter einem Dach sich, wie soll ich sagen, entgegensehen, das ist schon eine große Herausforderung. Ein sozialer Architekt, das ist ja ein schöner Begriff, ja, spricht schon sehr stark für das Thema emotionale Intelligenz. Also Führungskräfte müssen heute viel, viel stärker Halt geben und diesen Sinn auch vermitteln. Das sehen wir ja in der Personalberatung sehr, sehr stark. Die Erwartungen von Talenten, wenn du die Generationen nebeneinander stellst und die Sozialisation dieser Generationen, zeigt ganz einfach, dass Gen Z, ja, also die Millennials und die Generationen, die ab 1995 geboren sind, anders angesprochen werden möchten, als natürlich die Generation der Babyboomer oder auch die Generation Y. Heißt im Klartext, die moderne Generation möchte in jedem Falle von vornherein sehr viel mehr Führung, auch Verantwortung, das Gefühl haben, dass ihre Arbeit sinnvoll ist, dass sie einen Impact haben. Teilweise sehen wir dort, dass es an diesem Durchhaltevermögen manchmal ein bisschen fehlt, weil wenn es nicht sinnstiftend ist, was man tut, dann möchte man im Prinzip auch, hat man keine Lust mehr und hat dann das Gefühl, ja, bin ich hier eigentlich richtig? Man muss den Generationen dann in dem übergreifenden Mix eine Begeisterung vermitteln, dieses Empowerment. Und insofern ist emotionale Intelligenz, Soft Skills, das Thema Persönlichkeit mehr im Gewicht als in Anführungszeichen nur, ja, die Fachlichkeit. Wobei, das muss ich natürlich oder möchte ich auch einschränken, sonst gibt es sicherlich viele Aufschrei. Selbstverständlich, ja, ist ein Fachwissen wie immer, ja, wie es eh und je schon wichtig war, auch heute noch wichtig. Und selbstverständlich sind auch die Zukunft oder diese Soft Skills ein Thema, das auch früher schon gegeben hat.
Du hast gesagt, was die Generation erwartet, was sie mitbringen soll. Was sollen die jungen Menschen heute studieren? Sind die alten Fächer passé?
Also, da kann ich nur sagen, ganz und gar nicht. Die Befassung mit den humanistischen Themen ist aus meiner Sicht genau die Basis, um diese Empowerment, diese sozialen Architektenfähigkeiten zu entwickeln. Man muss ja heutzutage Kompetenzen haben, die ermöglichen, sich mit dem Unbekannten auseinanderzusetzen. Ja, diese Beyond the Obvious Denke, das schafft man besser, wenn man auch sich mal mit den Philosophen oder der Antike auseinandergesetzt hat. Wenn man nicht nur zielorientiert in seinem wirklich teilweise ja atomisierten Fachgebiet sich auskennt, Deep Dive, Experte ist und darüber hinaus keine sozialen oder auch bildungsbürgerlichen Kompetenzen entwickelt. Das ist von einer sehr, sehr hohen Bedeutung, denn ich hatte es ja eingangs gesagt, das Thema Problemlösungsfähigkeit, aber auch diese Veränderungsbereitschaft, Lernoffenheit lernt man am besten, wenn man sich mal rechts und links seine Fachlichkeit gebildet hat und wenn man natürlich auch über den Tellerrand geschaut hat. Aber um die Frage auch von dir in eine Richtung natürlich nochmal zu spitzen, junge Leute müssen sich auch, Junge, nein, das schränke ich ein, alle müssen sich auch mit den digitalen Themen und Kompetenzen befassen. Also es muss klar, es muss Data Science, muss eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein.
Da haben ja die Schulen auch mit den MINT-Fächern in England, STEM-Fächern, die Betonung gelegt.
Ja.
du jetzt wiederum sagst, wir müssen eine Balance halten, mit diesen Fächern allein ist es nicht getan.
Genau, du hast gerade dieses schöne Akronym benutzt, Corinne, STEM auf Englisch, ja, also MINT in Deutsch. Und es gibt ja eine Bewegung, die ich sehr unterstütze, die dieses STEM um das A erweitert hat, also STEAM, ja, für Arts. Und ich glaube, darin liegt irgendwo die Mitte. Das ist vielleicht auch die Brücke, die es braucht, weil ich wehre mich sehr häufig. Oder eigentlich immer, muss ich sagen, gegen die Schubladenbildung alt, jung. Ja, die einen sind digital, die anderen sind es nicht. Ich glaube, Future Leadership ist altersunabhängig, ja, und geht immer wieder um diese, sagen wir mal, fünf engen Begrifflichkeiten, die man natürlich unglaublich auffächern kann, zurück. Und es kann jemand lernoffen sein und veränderungsbereit, egal. Ja, wie alt er oder sie ist. Das werde ich sehr oft gefragt. Heißt das denn, wir sind jetzt abgehängt, ja, wenn man über 50 ist? Das kann ich klar sagen, nein.
Gut, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass Führungskräfte heute jünger sind. Verschiebt sich die Verantwortung zwischen den Generationen?
Ja, die Frage ist sehr berechtigt und zwar, ich würde sagen, in jedem Falle schon. Aber weißt du auch warum? Weil diese Verantwortung resultiert auch aus einer Kompetenz, selbstverständlich, ja, aus der technologischen Kompetenz in erster Linie. Wir haben ja, wie ich vorher schon sagte, nicht mehr so diese starren Hierarchien. Auch in ganz tradierten Unternehmen sieht man, dass Projektarbeit zum Beispiel einfach nach Aufgaben verteilt wird. Das mögen auch die Jüngeren Generation sehr gerne. Dann haben sie auch sehr viel schneller die Möglichkeit, Impact zu haben, zu gestalten und auch an diesen Transformationen mitzuarbeiten. Insofern ist dort nicht mehr der Chef aufgrund der Hierarchie der Chef, sondern der Chef ist der, der die Kompetenz hat. Und das sieht man schon deutlich. Gleichzeitig muss ich auch wieder sagen, ist es sehr wichtig, diese Brücke immer auch in den Unternehmen zu schlagen, denn die Erfahrung der Älteren, ja, aus ihrem Wissen, aus ihrer langjährigen Zugehörigkeit, auch aus dem Kenntnis der Kultur, und da sind wir jetzt auch bei einem meiner, glaube ich, Kern, wie sagt man, Überzeugungen, diese Kultur muss integrierend sein und die muss diese technologische Vorsprungskompetenz integrieren mit der tradierten, ja, möchte ich mal sagen, unternehmerischen Wissenskompetenz. Und dann gelingt es den Unternehmen auch, die Brücke zu schlagen und sehr attraktiv für die junge und für alle Generationen zu sein.
Heute sehen sich viele Unternehmen neben der Erwirtschaftung von Profit auch mit sozialen Zielsetzungen konfrontiert. Wie wirkt sich das auf die Personalsuche aus?
Wenn Unternehmen es nicht schaffen, diese sozialen Themen wirklich nachhaltig und auch, ich würde mal sagen, langfristig in ihre Unternehmenskultur einzubinden und auch dies nach außen zu tragen, dann wirkt sich das darin dahingehend aus, dass, und das habe ich alles schon erlebt, mir Kandidaten sagen nach dem Interview, sie haben mir ein anderes Unternehmen vorgestellt, ich ziehe meine Bewerbung zurück. Hätten wir vor Jahren nie gedacht, wirklich. Es ist unfassbar, welche Möglichkeiten für die Kandidaten darin bestehen, sich diese Dinge aussuchen zu können, aber auch welche Herausforderungen für die Unternehmen da, weil viele können natürlich nicht so schnell, gerade im Mittelstand, sich auf diese berühmten Corporate Social Responsibility, ESG-Themen einstellen oder auch auf Diversity, ja, die Diversity zeigen. Ich kann nur sagen, es ist nicht mehr ein nice to have oder vielleicht überlegen wir etwas zu tun. Es ist ein must have, wenn man heute gute KandidatInnen bekommen möchte.
Du hast jetzt schon das Stichwort Diversität angesprochen.
Ja.
Wie viel Internationalität und Diversität sind in Unternehmen heute möglich, beziehungsweise wie sind wirklich dringend erforderlich?
Beides, würde ich sagen, ist dringend erforderlich. Internationalität hängt natürlich vom Markt, von der Branche ab, wie es gibt auch Unternehmen, die im Dachraum oder nur in Deutschland tätig sind. Da spüre ich auch viele, wie soll ich sagen, gute Kandidaten, die dorthin gehen möchten. Aber ich sage mal so, die exquisiten, exzellenten Top-Talents suchen heute auch Internationalität in den Unternehmen. Globale Lieferketten, ja, Vielfalt des Fachwissens, eine breite Kunden- und Marktbasis ist für diese Top-Talents entscheidend.
Aber ist es nicht auch für das Unternehmen heute, auch für den wirtschaftlichen Erfolg, absolut erforderlich, international aufgestellt und divers aufgestellt zu sein? Also ist es nicht auch ein Riesengewinn an Kreativität, was plötzlich die Unternehmen haben, dadurch, dass sie sich geöffnet haben?
Kann ich nur doppelt bejahen. Die erfolgreichen Unternehmen, die wir kennen, beraten, die sich alle natürlich international und auch diverse aufstellen, ziehen bessere KandidatInnen an als Unternehmen, die es nicht tun. Ja, das ist völlig klar. Die Diversity, ich nenne es jetzt mal als Überbegriff, muss aber, und das ist sehr, sehr wichtig, und ich glaube, das ist vielen in der Tiefe nicht bewusst, schon auch authentisch gelebt werden. Es nützt nichts, es zu behaupten oder zu sagen, wir suchen jetzt, ich sag mal, die erste Frau auf der Top-Ebene, ja, die dann vom System nach wenigen Monaten, haben wir auch alles schon gesehen und erlebt, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ausgestoßen wird, weil die Erwartungen nicht kompatibel sind von beiden Seiten. Also heißt, eine Transformation muss natürlich auch einhergehen, um Internationalität und Diversity richtig zu verankern, mit der gesamten Führungskultur. Tatsächlich beraten wir hier viele Unternehmen, wie sie es so anpacken können, dass am Ende des Tages, weißt du, es keine Überforderung wird und alle sagen, uff, wir sehnen uns die alten Zeiten zurück, weil es gibt die alten Zeiten nicht mehr. Ich glaube, da sind wir uns ja so einig, ja.
Ja, und diese Erkenntnis, die ist sehr wichtig für alle Menschen. Dann gäbe es auch nicht diese reaktionären Kräfte in unserer Gesellschaft, die im Moment gegen alle Veränderungen im Grunde versuchen zu wirken.
Ja, und darf ich noch eins ergänzen, Corinne? Meine Wahrnehmung, sowohl in der politischen aktuellen Landschaft, ja, als auch in den Unternehmen zum Teil, aber jetzt sage ich es mal so ein bisschen pauschal, ist schon, dass man sich sehr, sehr schwer tut, einen Schritt in die andere Richtung zu machen. Und zwar einfach, wie gesagt, im Leadership sich zu öffnen, ja, und diese gesellschaftlichen Trends der Transformation einfach zu akzeptieren. Und da kommt dann, und das bedauere ich zutiefst, sehr häufig dieser Eindruck von Schere, von alt und jung, Mann, Frau und alles ist polarisiert. Und es müsste nicht polarisiert sein, wenn wir wirklich skill-based denken und diese Skills in den Vordergrund stellen. Und nochmals, die sind geschlechtsunabhängig, die sind altersunabhängig. Das ist eine Haltungsfrage und ein Mindset.
Wie wird Führung im Jahr 2030 aussehen? Das ist jetzt auch bald 2030, aber wird es weiter sich so extrem wandeln? Oder bleibt es jetzt mal bei den Zielen, die du gerade beschrieben hast?
Ich glaube, dieser Wandel muss konsequent gelebt werden und muss weitergehen. Also wirklich in ganz pragmatischen Themen. Ja, es ist ja immer leicht, über große Überschriften zu sprechen. Und wenn man es dann mal herunterbricht, dann sieht man sich konfrontiert mit dem pragmatischen Beispiel. Aus unserer Praxis Thema Homeoffice. Wie du weißt, bin ich ja beratend für Personal, Führungskräfte, Vorstände, Personal oder leitende High Executives in HR. Und die Frage, die sich hier sehr oft stellt, ist, Homeoffice, ist das möglich, ist das nicht möglich? Ja, man muss da sein, um im Unternehmen zu wirken. Richtig. Sind wir heute noch wie früher, dass wir von Montag bis Freitag Präsenz von morgens bis abends haben? Nein. Und dann ist doch die Frage in der Mitte, wie finden wir diese Balance? Und ich habe kürzlich ein tolles Statement von einer CEO gehört. Und die CEO sagte, wissen Sie, mir ist wichtig, nicht, dass der zukünftige CHRO immer da ist. Aber mir ist wichtig, dass er oder sie Commitment hat. Und das meine ich mit dieser Veränderung in der Führungskultur. Wir müssen aufhören, in diesen Schwarz-Weiß-Kategorien zu denken. Wir müssen die Zukunft umarmen. Ja, das hast du vorher auch so schön gesagt. Und die ist sehr herausfordernd, weil sie, glaube ich, schneller ist als je zuvor. Wir müssen uns sehr viel stärker wappnen, ja, für Rückschläge. Wir brauchen mehr Durchhaltevermögen. Wir müssen noch innovativer sein, noch mehr Kreativität an den Tag legen, eben für Lösungen, die auch mal ungewöhnlich sind, ja, out of the box, aber natürlich gleichzeitig auch eine Governance zeigen. Und dieses einerseits, andererseits, diese berühmte Ambidextrie, ich glaube, das ist, das möchte ich mal sagen, das prägendste Element eines zukünftigen Führungs, möchte ich mal sagen, Kosmos, welcher vielleicht, wenn unsere Kollegen, älteren Kollegen sagen, es immer schon so war für eine gute Führungskraft, ja, aber das wird in der Zukunft noch stärker gefordert sein, auch unter dem Aspekt der digitalen Veränderung und des digitalen Wandels.
Ich danke dir für unser spannendes Gespräch.
Ganz herzlichen Dank, ja.
Danke. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und grüße Sie herzlich. Ihre Corinne Flick.